Ja, wir wollen unsere Bibeln öffnen. Johannes Kapitel 6. Wer Bibel dabei hat, wer keine hat, da gibt es bestimmt noch welche zu holen. Wir sind in unserer fortlaufenden Betrachtung bei Kapitel 6 angelangt und ich freue mich, mit euch diesen Text zu betrachten. Wir wollen erstmal die paar Verse lesen. Ich fange an von Vers 1. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgten ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passanahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit wir diesen zu essen geben können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer. Es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Lass uns nochmal kurz stille werden. Lieber Vater, wir danken dir für dieses Wort. Herr, und wir freuen uns jetzt, dass wir hier hineintauchen dürfen und lernen. Herr, und wir wollen lernen von dir. Wir wollen heute beschenkt werden von dir. Wir möchten dabei sein. Ja, nicht leiblich, nicht real wirklich dabei sein, aber in unserem Denken. Herr, und wir bitten, öffne du unsere Herzen, unsere Augen, unsere Ohren, dass wir sehen, verstehen und dich verherrlichen. Amen. Also, wir haben hier das, was als Überschrift in euren Bibeln steht, die Speisung der 5000. Und bestimmt habt ihr schon viele Predigten über die Speisung der 5000 gehört. Vielleicht habt ihr gehört über als Vorbild Leute, da war ein junger Kerl, ein Jugendlicher, ein kleines Kind, das hat die 5 Brote geteilt mit den Leuten. Und wenn du das Wenige, was du hast, Gott gibst, dann macht er etwas Großes daraus. Kennt ihr die Predigten? Und mit Sicherheit ist das so. Und mit Sicherheit ist das vorbildhaft. Und mit Sicherheit können wir sagen, selbst im Text, Gerstenbrote waren damals die Brote der Armen. Also wenn du wirklich wenig hast, wenn du gar nichts hast, wenn du dass der Ärmste von den Ärmsten bist und das dem Herrn gibst, was du hast. Wenn du vielleicht an deinen Gaben oder Fähigkeiten, die du denkst, oh, das sind wirklich im Vergleich nur Gerstenbrote. Also ich habe wirklich nicht viele Fähigkeiten. Und wenn du das Gott gibst, er macht etwas Großes daraus mit Sicherheit. Tut er es. Vielleicht hast du auch viele andere Predigten über diesen Text gehört. Aber wisst ihr, dieser Text macht etwas ganz anderes deutlich. Dieser Text zeigt Dinge auf, über die du vielleicht noch nie nachgedacht hast. Und aus diesem Grund möchte ich auch hier etwas tiefer mit euch reingehen und den Horizont etwas erweitern und wieder auf den Kontext gucken, auf das, was Johannes wirklich macht, auf das, was Johannes verfolgt, was seine Absichten sind. Und dazu müssen wir in den Text hineinsehen. Also, der Text fängt damit an, dass uns berichtet wird, Jesus ist unterwegs. Und er ist unterwegs am See von Tiberias. Also es steht buchstäblich geschrieben, nicht See am Galiläa, bei Tiberias, dass Jesus von der Stadt Tiberias ausgezogen ist. Wenn ihr die Karte vor euch habt, ja, im Kopf, so wisst ihr, Tiberias liegt auf der Ostseite, also auf der Nordostseite des Sees, und es wird wirklich von Johannes als See Tiberias bezeichnet. Das ist eine Stadt, die wir als solches wiederfinden. Die Stadt Tiberias wurde geweiht dem König Tiberias, einfach als Gabe, als Geschenk des Herodes Antipas, der ja Wohlgefälligkeit vom Kaiser suchte und deswegen diese Stadt nach ihm benannt hatte. Diese Stadt wurde erbaut ungefähr 17 bis 19 bis 20 vor Christus auf einem Friedhof, und für die Juden war diese Stadt ein Tabu. Sie betraten diese Stadt nicht, sie war unrein. Wer in diese Stadt gegangen ist, der war mindestens 7 Tage unrein. Diese Stadt wurde gemieden, auch von Jesus. Und daher ist Jesus nicht von dieser Stadt aus, von Tiberias, wie das in Vers 1 liest, ausgezogen, sondern der See wurde auch so genannt. Der See von Tiberias in Galiläa, in der Provinz von Galiläa. Also Johannes macht das auch in Johannes Kapitel 21, nennt er diesen See von Tiberias. Wir finden diese Bezeichnung eigentlich nur in den Schriften außerhalb der Bibel. Also in anderen Schreibern, der Geschichtsschreiber, die bezeichnen diesen See als See Tiberias. Und Johannes, der schon viele Jahre danach schreibt, also nach den anderen Evangelisten, und eine Bevölkerung vor sich hat, also die Zuhörer, zu denen er schreibt, sind allerlei von Leute, sind nicht unbedingt Juden. Und weil dieser Begriff geläufig ist, gebraucht er es auch als See Tiberias. Wir sehen, in der Schrift wird dieser See also als See Genezareth bezeichnet, in Lukas 5, Vers 1 zum Beispiel, See von Galiläa in Matthäus 4, Vers 18, und auch im Volksmund war der bekannt als See Kinneret, also Genezareth. Kinneret kommt von Harfe, ja, also vom hebräischen Harfe, weil der See, wenn ihr euch vorstellt, eine Harfe, wie man eine Harfe spielt, also so etwas Grades und dann hier so eine Ecke, so ähnlich sieht der See aus. Und Jesus, er befindet sich an diesem See Genezareth, See Tiberias, ist alles der gleiche See. Und der ist unterwegs, wahrscheinlich auf der Ostseite des Sees, und fährt herüber. Und die Leute, die hier am See entlang gehen, höchstwahrscheinlich über die Ostseite und dann über die Nordseite und drüber auf die Westseite von Bethsaida, und der Gegend, wo Jesus hinfuhr. Und stellt euch vor, die Leute, die folgen aus diesen Städten, angefangen von Tiberias, von unterhalb und sie gehen von einem Dorf zum anderen und sagen, Leute, Jesus ist da auf dem Schiff und er fährt auf die andere Seite, lasst uns gehen. Und so gehen die von Dorf zu Dorf und es ist wie ein Lawinensystem, wie ein Schneeballsystem, den man mal von Berg gerollt hat und der wird immer größer. Und bis die Leute dann wirklich hier angelangt sind, ist eine Menge von Menschen da. Also, ich habe aber gesagt, diese Geschichte, diese Speisung der 5000 gibt uns viel, viel mehr. Es ist ein Bild und eine Botschaft, eine Lektion für etwas Größeres. Und es ist eine Lektion für die allgemeine Liebe, Größe und Versorgung Gottes. Es ist eine Lektion, wie ich diese Predigt überschrieben habe, es ist eine Lektion besonders für zwei Jünger. Also diese Lektion ist sehr persönlich. Diese Lektion ist für zwei Jünger explizit. Natürlich können wir uns darunter stellen und uns auch unter diese zwei Jünger stellen, aber diese Lektion, die Jesus hier gibt, gibt er zwei besonderen Leuten. Und ich habe sie beschrieben, es sind Leute mit einem besonderen Charakter. Es sind zwei Männer. Es sind Männer, die man bezeichnen könnte als, ich mache mal so Gänsefüßchen, als Bringer, als Provider, also als diejenigen, die versorgen. Und das ist in dem Sinn ganz besonders eine Botschaft für Männer. Deswegen werden auch in dieser Geschichte, denke ich, auch nur Männer erwähnt. Denn Matthäus erwähnt, dass da 5000 Männer waren, ausgenommen Frauen und Kinder. Also können wir davon ausgehen, meistens in Versammlungen, wenn wir jetzt zählen würden, naja, würden wir wahrscheinlich sagen 50-50, also wir haben 50-50 und wir haben mehr Kinder. Und das war zu allen Zeiten so. Meistens sogar mehr Frauen und noch mehr Kinder. Also können wir hier von einer Schar rechnen, vielleicht 20, vielleicht 15, vielleicht 25.000 Leute, die hier gespeist werden. Aber Johannes und alle anderen erwähnen nur die 5000 Männer. Warum? Weil ich möchte sagen, diese Botschaft ist im übertragenen Sinne eine Botschaft besonders für die Versorger, eine Botschaft für die Bringer. Warum? Fällt es euch auf, dass in der ganz großen Menge von 5000 Männern, die explizit erwähnt werden, dass es Männer waren, nur zwei Männer mit Namen persönlich genannt werden und dass Jesus sich an diese Männer wendet und mit diesen Männern direkt kommuniziert? Es ist erstes Philippus und es ist Andreas. Und wisst ihr, das sind Männer von einem besonderen Charakter. Es sind Bringer. Ja? Es sind Provider, also es sind Leute, die versorgen. Warum? Guckt mal, Andreas ist derjenige, der seinen Bruder Petrus bringt. In Johannes Kapitel 1, Vers 40 ist Andreas, er bringt den Petrus. Im gleichen Kapitel 1, Vers 45, Johannes 1, 45, ist Philippus, er bringt Nathanael. Etwas weiter, in Johannes Kapitel 12 sind Andreas und Philippus, die bringen Griechen zu Jesus. Hier in dieser Geschichte ist Andreas, er bringt diesen jungen Kerl, obwohl ich nur hinzufügen möchte, ein Junge ist nicht klar im Text, es kann meinen ein älterer Junge oder es kann auch meinen Knecht. Ja? Also es kann auch ein Knecht gewesen sein, würde vielleicht auch erklären die Gerstenbrote. Also, aber Andreas bringt diesen Kerl. Jesus wendet sich an die Person mit einem Charakter, der versorgt, der für bekannt war, dass er versorgt hat, dass er gebracht hat. Diese Person wird von Jesus angesprochen und sozusagen sein Charakter wird angesprochen. Du Bringer, du, der du versorgst, der diese Eigenschaft hat vom Versorgen, Woher versorgen wir diese Leute? Deswegen kommt Jesus besonders an Philippus, weil es hier genau an diese Leute geht. Es geht um diese Leute und es geht um die Lektion, die Jesus diesen Leuten bringt. Wisst ihr, diese beiden Leute, Andreas und Philippus, waren Freunde. Und wahrscheinlich waren sie Freunde, weil sie vom gleichen Charakter waren. In der Liste der Jünger, also die Auflistung der Apostel, wird Andreas nicht neben seinem Bruder Petrus genannt, sondern neben dem Philippus. In welcher Liste war das nochmal? In einer von den Listen auf jeden Fall. Ich glaube in Markus Kapitel 3, genau, Markus Kapitel 3 in der Liste der Apostel. Und in der Apostelgeschichte später wird Andreas ebenso nicht neben seinem Bruder genannt, sondern neben Philippus. Und ich denke, dass da etwas zusammenhing, und zwar der Charakter, der die Freundschaft gefestigt hat. Und diese zwei Männer, also der Charakter des Bringers, bekommt hier eine Lektion. Und das ist das Fantastische an dem, was Jesus macht. Wisst ihr, viele Lektionen, viele Botschaften, die Jesus bringt, bringt er mit einer Veranschaulichung. Ihr kennt die Geschichte, wo die Jünger Schwierigkeiten hatten mit ihrem persönlichen Stand. Also sie dachten, sie sind etwas. Sie sind groß, sie sind die Jünger des Herrn. Sie sind besser, sie sind die Höchsten. Und sie hatten Schwierigkeiten mit der Rangordnung. Wer wohl der Größte von ihnen sei. Und die Lektion, die Jesus ihnen verpasst, hört in Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9, 46 und 47. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sein. Die Lektion, die Jesus ihnen vergeben möchte, die Botschaft, die sie bekommen möchten, ist über Demut. Ja? Jesus möchte ihnen zeigen, dass sie eine richtige Selbsteinschätzung brauchen. Und was gebraucht er als Illustration, um das zu bekräftigen, um ihnen zu helfen? Vers 47, da nun Jesus ihre Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind, stellte es neben sie und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Also er, die Lehre, die Lektion, die sie bekommen müssen, ist über Demut. Die Veranschaulichung dafür ist ein Kind. Er bringt ein Kind und stellt es hin. Wisst ihr, die größte Veranschaulichung, die Gott mal gemacht hat, um die Lehre rüberzubringen, war im Garten Eden bei Adam. Und zwar bei Adam war die Lehre, die Adam verstehen musste. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das sollte Adam verstehen. Das war die Lehre, das war die Botschaft, die Lektion, die Adam bekommen musste. Und wisst ihr, wie Gott das veranschaut hat, dass Adam das versteht? Diese Lehre, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei? Lesen wir in Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihnen gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Peng! Auf einmal ist ihm aufgegangen, da gehen die Tiere vorbei, ein nach dem anderen. Und er hat die Lektion verstanden, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Bam, der Herr schickt ihm in Anästhesie, göttliche, ohne Nebenwirkungen. Oder würdest du vielleicht sagen, mit großen Nebenwirkungen. Nein, mit herrlichen Nebenwirkungen. Also, die Lektion hat Adam durch Veranschaulichung bekommen. Und wisst ihr was? Die Lektion für Philippus und Andreas, für Männer, die den Charakter des Versorgens, des Bringens haben, gibt Jesus eine Lektion durch Veranschaulichung. Und du sagst, okay, das ist aber weit hergeholt. Und deswegen möchte ich für den Rest der Zeit euch in den Text mitnehmen und aufzeigen, warum es so ist. Und hier ist es wieder nötig, dass wir das große Bild bekommen des Schreibers. Denn dadurch sehen wir, warum es hier um diese zwei Männer geht und warum es hier um die Lektion geht, die Jesus diesen Versorgern und heute jedem, der diesen Charakter trägt, des Versorgens, dass er etwas lernt. Und was er lernt, das sehen wir jetzt hier. Aber wie kriegen wir das hin im Text? Also, wir wissen, dass Johannes viele Dinge schreibt, die anderen nicht schreiben. Und aus diesem heraus werden wir sehen, was seine Absichten sind. Also wenn ihr eine Geschichte erzählt und mehrere Leute dabei waren und das Gleiche miterlebt haben und jetzt hören, wie du die Geschichte erzählst, was werden sie heraushören? Also, es kann sein, dass sie sich reinmischen werden und sagen, nee, das war nicht so, das war anders. Kennt ihr solche Situationen, ihr Eheleute? Ja? Der Mann erzählt was und die Frau sagt, nee, Mann, das war ganz anders. Oder die Frau erzählt was und der Mann sagt, nee, das war ganz anders. Wisst ihr, wir haben verschiedene Perspektiven, wir haben verschiedene Auffassungsvermögen. Aber wenn wir einen Punkt machen wollen in einer Geschichte, wenn wir eine Botschaft weitergeben wollen, dann erzählen wir die Geschichte so, dass die Zuhörer die Botschaft verstehen. Ist es nicht so? Wenn wir etwas sagen möchten, er hatte so eine gute Ernte, er hatte so große Äpfel, da würden wir sagen, der hatte Riesenäpfel, er hatte Tschernobyl-Äpfel gehabt. Warum? Weil wir möchten das so übertreiben oder so hinstellen, damit unsere Botschaft klarkommt. Wir werden alle Dinge weglassen, die diese Botschaft in der Geschichte nicht unterstreichen. Korrekt? Also, wir werden versuchen, bei der Wahrheit zu bleiben, aber die Dinge zu betonen, das ist uns eigen. Ihr Lieben, hier in dieser Geschichte geht es nicht darum, dass hier die Wahrheit weggelassen wird. Hier ist göttliche Autorität. Johannes schreibt, geleitet durch den Geist Gottes, und er verfolgt eine Botschaft. Eine Botschaft, und um diese Botschaft zu folgen, lässt er Dinge weg. Und indem, dass wir verstehen, welche Dinge weggelassen werden und welche Dinge gebracht werden, wird uns die Absicht deutlich. Macht das Sinn? Ja? Wenn wir sehen, was weggelassen wurde in der Geschichte und das, was gebracht wurde, was unterstrichen wird, auf was Wert gelegt wird, verstehen wir die Botschaft. Und deswegen ist es notwendig zu sehen, indem wie Johannes schreibt, was Johannes weglässt, damit wir deutlicher sehen und verstehen, worum es geht. Wenn wir bei Johannes hier in dieser Geschichte lesen, ist euch bestimmt aufgefallen, dass auf einmal mittendrin, als wenn, mir nichts, dir nichts, im Vers 4, es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden, nicht wahr? Auf einmal, mitten in der Speisung der 5000, spricht Johannes, ja, das Fest der Juden war nahe. Wisst ihr, Johannes macht es, um eine Zeitvorstellung zu geben, damit wir sehen können, damit wir eine Linie machen können, damit wir folgen können, damit wir die Schritte sehen können, Schritt für Schritt. Wann war das? Was geschah es? Was geschah rundherum? Warum? Also, das Passa der Juden war nahe. Das bedeutet, es war März, April, ja? Die Zeit zwischen März und April im Jahre 29 nach Christus, ja? 29 nach Christus, März, April. Es ist Frühling. Das Gras ist grün. Deswegen, es wird erwähnt, weil es für die Botschaft notwendig ist. Und damit du die Zeit folgen kannst, die Schritte siehst, die hier gemacht werden. Das macht Johannes am laufenden Band. In Kapitel 2, guckt, fängt er an. Kapitel 2, Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und dann, zwischen Kapitel 2 und jetzt im Kapitel 5 wird uns nochmal erwähnt, dass das Passa der Juden war, wird uns nochmal ein Fest erwähnt. Und zwar im Kapitel 5, Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Ja, es wird uns nicht viel erzählt zwischen diesen Festen. Also Kapitel 2 haben wir gelesen, ist ein Passafest. Wir wissen, Passafest ist nur einmal im Jahr, korrekt? Wir wissen aus der Schrift, dass Gott geboten hat, dass ein jeder Jude dreimal im Jahr, und zwar zu den Festen nach Jerusalem kommen darf. Wir wissen also, dass Jesus das Gesetz gehalten hat und dass Jesus immer zu den bestimmten Zeiten in Jerusalem war, bei den Festen. Also sehen wir diese Zeit der Aufteilung nach den Festen, weil Jesus sich daran gehalten hat, weil das Gesetz es gefordert hat. Also ist Jesus auch in diesen Zeiten rumgewandert und in diesen Zeiten war er in Jerusalem. Also Kapitel 2 wissen wir ganz genau, dass es ein Passafest war. Kapitel 5 wird einfach nur gesagt, ein Fest. Manche sagen, das war das Passafest. Und Kapitel 6 ist definitiv wieder ein Passafest. Aber ich würde sagen, und folgt mit mir, ich möchte das nicht in Stein meißeln, aber wenn ihr die Geschichte seht, in Kapitel 2 ist Jesus in Jerusalem, dann sehen wir ihn in Kapitel 3, ist er wo? Ihr erinnert euch, wo Johannes hat wo getauft? Und Jesus hat in der Nähe getauft. Also, Jesus blieb in Judäa, das wissen wir von Kapitel 3. Jesus war beim Passafest, Kapitel 2, in Jerusalem. Könnt ihr folgen? Kapitel 3 war er in Judäa. Und hat mit Johannes oder seine Jünger haben dort getauft, in Judäa. Ich würde sagen, das Kapitel 5 ist Pfingsten, weil Jesus sich in der Zeit aufgehalten hat, bis Pfingsten in Judäa, um in Jerusalem zu sein, bei Pfingsten. Ja. Nach Pfingsten geht er weg nach Jerusalem. Also zwischen Kapitel 5 in eurer Bibel, dem Fest, der erwähnt wird in Kapitel 5, und Kapitel 6. Ich will es nicht in Stein meißeln, das Kapitel 5, nicht Pfingsten, sondern bis Pfingsten blieb er in Judäa. Verzeihung, ich habe hier was durcheinander gebracht. Kapitel 3, bis Pfingsten blieb er in Judäa. Kapitel 5, würde ich sagen, ist schon das Fest der Posaunen, das Fest der Versöhnungen und Laubhüttenfest. Warum? Weil wir dazwischen sehen, dass Kapitel 3, Ende Kapitel 3, Kapitel 4, ihr wisst ja, geht Jesus durch Samarien und geht nach Galiläa. Könnt ihr folgen? Ja? Ende Kapitel 4 geht Jesus, verlässt er Judäa und geht nach Galiläa. Kapitel 5 ist Jesus wieder in Jerusalem zum Fest der Posaunen, zum Laubhüttenfest und Fest der Versöhnungen. Wenn es nicht so wäre und dass das Fest, das Passafest wäre, dann, Kapitel 6 fängt an, danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias und es ist Passazeit. Dann würde bedeuten, dass von Kapitel 5, das wir letzte Woche verlassen haben, von seiner Rede, ein ganzes Jahr vergangen ist und Johannes macht keinen Bericht. Ja, dieses kleine Wörtchen danach ist ein ganzes Jahr von Kapitel 5 oder, wie ich davor gesagt habe, ich denke, es ist ein halbes Jahr von Versöhnungsfest, ja, vom Fest der Posaunen, vom Laubhüttenfest, das im Herbst stattgefunden hat, bis Kapitel 6 ist ein halbes Jahr vergangen. Und Johannes schreibt danach und er lässt alles aus, was dazwischen war. Und wenn ihr euch anguckt, was Johannes mit diesem danach einfach überspringt, also entweder, wie einige sagen, ein ganzes Jahr, wenn Kapitel 5, also dieses erwähnte Fest, Passafest wäre, oder wie ich sage, dass das die Herbstfeste waren, dann ist es ein halbes Jahr, was übersprungen wird. Und ich zeige mal auf, nur die Dinge, die Johannes überspringt, um zu sehen auf die Botschaft, die er hinzielt, warum er das überspringt. Wenn wir nur auf dieses halbe Jahr gucken, dann ist es die Rückkehr, der überspringt nach Galiläa von Kapitel 5, ja, weil im Kapitel 5 sehen wir, er ist in Jerusalem, also die Rückkehr, Wir überspringen die Bergpredigt. Johannes überspringt da, wo Jesus die Bergpredigt hält. Johannes überspringt die Einsetzung der Apostel in Lukas Kapitel 6, wo Jesus die ganze Nacht fastet und im Gebet mit Gott ist und am nächsten Tag die Jünger auswählt. Johannes überspringt die Heilung des Hauptmanns in Kapernaum, also der Knecht, der krank ist, und dieser Hauptmann, der diesen riesigen Glauben hat. Er überspringt die Wanderung durch Galiläa, wo Jesus auch nach Nain kommt und den Toten auferweckt in Lukas Kapitel 7. Jesus überspringt die Geschichte, die er mit Simon hat, wo Simon, der Pharisäer, ihn einlädt und die Frau, also die Hure, die dann zu Jesus kommt und ihm die Füße wäscht. Johannes überspringt die nächste Rundreise und das wahrscheinlich die zweite oder sogar die dritte Rundreise Jesu in Galiläa. Das sehen wir aus Lukas Kapitel 8. Die erste war Markus 1, die zweite Lukas 7, dass er bei Nain war. Wahrscheinlich schon die dritte Rundreise. Das überspringt Johannes alles mit diesem kleinen Wörtchen danach. Fertig. Ja, diese ganze Zwischenzeit, die interessiert erstmal nicht für die Botschaft, die hier weitergebracht wird. Johannes überspringt auch dass Jesus schon mal über den See gefahren ist. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte mit den zwei Gadarener auf der anderen Seite, die besessen waren. Johannes überspringt den Weg zurück und die Auferweckung der Tochter von Jairus. Das alles überspringt Johannes. Und er überspringt sogar das, worauf alle Synoptiker, also alle drei Evangelisten, kurz vor der Speisung der 5000 eingehen. Auf den kleinen Kontext, also das, was sie groß machen, auf das alle hinweisen. Wisst ihr, die Speisung der 5000 ist übrigens das einzige Wunder, nebst der Auferstehung, das alle Evangelisten nennen, also jedes Evangelium. Und Johannes überspringt diese Sachen. Und wenn ihr jetzt guckt, worauf alle drei Synoptiker, also Matthäus, Markus und Lukas, Wert legen, kurz vor dieser Speisung der 5000, dann wissen wir, dass da die dritte oder vierte Rundreise Jesu wieder durch Galiläa ist, Johannes überspringt das hier. Woher wissen wir das? Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit. Also Jesus zieht durch die Dörfer und es fällt ihm etwas auf. Vers 36. Als aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also Jesus zieht durch Galiläa wieder. Vielleicht zum vierten Mal zieht er durch Galiläa vor dieser Speisung der 5000 und er sieht, die Leute haben keinen Hirten. Sie haben niemand, der sich um sie kümmert. Und er geht hin und segnet seine Jünger und sendet seine Jünger aus. Und seine Jünger gehen durch Galiläa. Und wir lesen, was macht Jesus? Er macht sich hinterher und geht nochmal durch Galiläa. Also, das wäre mindestens das vierte, ich würde sagen das fünfte Mal, wo Jesus jetzt hinter seinen Jüngern durch Galiläa geht. Hier in dieser Zeit findet jetzt findet die Geburtstagsfeier des Herodes statt. In dieser Zeit, wo die Jünger unterwegs sind und Jesus ihnen hinterhergeht. Und ihr kennt, bei der Geburtstagsfeier tanzt die Tochter eigentlich seines Bruders, weil dieser Herodes die Frau seines Bruders genommen hat und Johannes ihn dafür getadelt hat. Und sie tanzt bei der Hochzeit und es gefällt den Leuten und Herodes verspricht ihr egal was und sie bittet für den Kopf des Johannes und sie wird dann auf einer Schale gebracht. Das geschieht während dieser Zeit. Und hier wird Johannes enthauptet, beerdigt. Hier in dieser Zeit sehen wir, dass Jesus, er hat ja die 12 ausgesandt, Aber wie ihr wisst, hatte er 70 Jünger gehabt. Die anderen Jünger gehen mit ihm hinterher. Hier entsteht Feindschaft mit den Schriftgelehrten, mit den Obersten über den Sabbat. Denn seine Jünger raufen Ehren und treiben sie, also mühlen sie an einem Sabbat. Und das ist verkehrt und da entsteht Feindschaft dadurch, dass sie es am Sabbat machen. Die Feindschaft wird bestärkt dadurch, dass Jesus einen, der eine vertrocknete Hand hat, am Sabbat heilt. Diese Feindschaft wird so groß, dass in Matthäus Kapitel 12, Vers 24 die Leute ihn anklagen, die Obersten ihn anklagen, er macht es mit Dämonen. Er ist in Verbindung mit Dämonen, er ist einer von ihnen, er ist besessen. Also so wächst die Feindschaft. Es ist sogar so, dass wir hier die Ablehnung der eigenen Familie finden, wo sie zu Jesus kommen und so viele Leute um ihn sind, dass er sie sagt, hey, meine Familie sind diejenigen, die hier sind, die mein Wort hören und tun. Also Jesus stellt klar, wer seine Familie ist. Hier in dieser Zeit ist nochmal die Ablehnung in Nazareth, Matthäus Kapitel 13, hier ist die große Predigt Jesu bei seinem Rundgang am See, wo er über die Gleichnisse spricht, Matthäus 13. Hier ist es wieder in dieser Zeit, kurz vor der Speisung der 5000, kommen die Jünger zurück und erzählen Jesus, was sie erlebt haben. Herodes hört auch von Jesus, weil Jesus ja seine Rundreise macht und überall predigt. Und Herodes will ihn sehen. Er hat gerade Johannes umgebracht und jetzt hört er von Jesus. Er denkt, oh, der Nächste, es muss Johannes sein. Diesen habe ich umgebracht, den Johannes. Er muss auferstanden sein. Ich will ihn sehen. Die Jünger kommen zurück. Der Herodes möchte Jesus sehen. Die Leute kommen in solchen Scharen zu Jesus, dass wir den Bericht haben in Markus Kapitel 6. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein, also Jesus spricht zu den Jüngern, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig, denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Also stellt euch vor, Jesus hat gerade 2 Runden durch Galiläa geschafft, ist gerade fertig. Er hat seine Jünger ausgesandt, wir wissen nicht für welche Zeit. Also wir haben mindestens 6 Monate Zeit dazwischen, ja, zwischen Kapitel 5 und Kapitel 6. Vielleicht hat er die für einen Monat ausgesandt und gesagt, in einem Monat treffen wir uns wieder. Ihr geht durch die Städte, ich gehe durch die Städte. Auf jeden Fall, hier kommen die zusammen. Und der Druck ist so stark, dass sie nicht einmal Zeit haben zu essen. Und Jesus sagt, hey, lass uns in Urlaub fahren. Koffer packen, wir fahren auf die andere Seite. Wir fahren Richtung Bethsaida, von der Richtung, woher Philippus und Andreas auch kommen. Und wahrscheinlich waren sie nördlich von Bethsaida an einem einsamen Ort. Und jetzt habe ich aufgezeigt, das hat alles Johannes ausgelassen. Warum? Weil Johannes eine Botschaft verfolgt. Und diese Botschaft ist die Botschaft des Glaubens, dass ihr glaubt an den wahren Jesus. Dass ihr an Jesus, den Christus, glaubt, der der Sohn Gottes ist, damit ihr durch den Glauben Leben habt. Das verfolgt er. Und aus diesem Grund geht er auf keine anderen Sachen ein, sondern das ist sein Ziel. Und vom Kapitel 1 verfolgt er das. Um zu glauben, brauchst du würdige Zeugen. Und er fängt Kapitel 1 mit dem würdigsten Zeugen an, mit Gott selbst. Dann geht er hin zu Johannes und sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir waren dabei, hier sind Zeugen, die dabei waren. Dann geht er zu Johannes, dem Täufer. Und Johannes, der Täufer, gibt das Zeugnis und sagt, das ist das Lamm Gottes, also das Lamm, das Gott selbst dargebracht hat. In Kapitel 2 sehen wir, dass Jesus selbst auftritt und sagt, damit ihr der Wahrheit glaubt, wer ich wirklich bin und gerettet werdet, müsst ihr getrennt werden von eurer Vorstellung der Rettung. Und Jesus zeigt die wahre Reinigung. Er gibt das Bild der wahren Reinigung. Besonders, also gerade in dem Zusammenhang Hochzeit zu Kana und die Reinigung des Tempels. In Kapitel 3 zeigt er dem Nikodemus, dem Gelehrten, und sagt, hör zu, Nikodemus, es gibt nur eine einzigste Möglichkeit, wie du gerettet werden kannst, wie du den Himmel erreichen kannst. Nikodemus, es ist nur ein Weg. Und mit anderen Worten, ja, das ist der Weg der Wiedergeburt und das ist der Weg Christus Jesus allein. Ich bin der einzigste Weg. Das ist, was Jesus im Kapitel 3 aufzeigt. Und er sagt, und das ist für jeden, der glaubt. Und Kapitel 4 zeigt er auf, es ist für jeden, der glaubt, für einen Samariter, für verachtete Leute, für Leute, die sich um das Gesetz nicht scheren, für Leute, die gesündigt haben, die in der fünften nicht mal Ehe leben und das Leben vieler anderer zerstört haben. Wer glaubt, jeder, der glaubt, wird gerettet. Dann zeigt er den königlichen Beamten auf. Hier ist ein Mann, der nichts mit dem Judentum, mit dem Gesetz zu tun hat, sondern der vielleicht als Verräter gelebt hat, weil er das Volk Israel unterdrückt hat. Und Jesus zeigt auf, es ist auch für ihn, für jeden, der glaubt. Und in Kapitel 5 zeigt auf, Leute, diese Gnade Gottes, die Liebe Gottes ist nicht nur für Kinder Gottes, sie gießt sich sogar aus. Und es geht um die allgemeine Gnade. Jesus heilt einen Menschen, der 38 Jahre beim Teich Bethesda gelebt hat, der sich nicht um Gott geschert hat. Und sogar, wo er geheilt wurde, hat er nicht nach Jesus gefragt, sondern er ging hin und hat ihn sofort verraten. Hier ist ein Mensch, wo Jesus aufzeigt, wo Johannes aufzeigt, guckt die Gnade Gottes. Jeder, der glaubt, und das gießt sich über auf Leute, die nichts damit zu tun haben. Und Kapitel 5 geht er weiter und präsentiert diese Botschaft. Guck mal, die allgemeine Gnade Gottes über jeden. Wisst ihr, dass diese 5000 Leute und die alle, die dabei waren, am Ende des Kapitels 5 wird es deutlich, es endet mit Judas, mit einem Mann, wo ganz klar gesagt wird, sozusagen der Teufel. Und einer von euch ist der Teufel. Und die Leute verlassen ihn und sie glauben nicht an ihn, sie ärgern sich über ihn. Und trotzdem hat sich diese Liebe Gottes ergossen über diese Leute. Und die Botschaft für Philippus, für den Versorger und für Andreas ist die. Andreas und Philippus, ihr, die ihr Bringer seid, die ihr Menschen zu Jesus bringt, ja, wie den Petrus und den Nathanael und so wie die Griechen in Kapitel 12. Die Liebe Gottes gießt sich über alle Menschen aus. Ja, macht keinen Unterschied. Die Gnade Gottes ist viel größer und sie gießt sich auch über die aus, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Das ist wichtig für deinen Dienst, für die Nachfolge, für die Verkündigung des Evangeliums. Es gießt sich über alle aus. Wisst ihr, es wird so deutlich, dass er genau diese Botschaft hier bringt. Warum? Weil in all den anderen Botschaften und den Ereignissen und Begebenheiten, die Johannes davor erwähnt hat, endet die Erzählung damit, dass Leute gläubig wurden, dass sie zum Glauben kamen. Wie zum Beispiel Hochzeit zu Kana, Kapitel 2, da waren die Jünger, die geglaubt haben. Bei der Tempelreinigung waren wieder, 2 Vers 22, waren wieder die Jünger, die zum Glauben kamen an die Tanach und an das Wort Jesu. Dann war es Nikodemus, da spricht er über den Glauben und weist ihn auf den Glauben hin. Dann die Bekräftigung des Johannes. Im gleichen Kapitel, Kapitel 3, endet mit dem Hinweis auf den Glauben. Bei der Samariterin endet die Geschichte damit, dass das ganze Dorf gläubig wird. Beim königlichen Beamten endet es damit, dass er gläubig wird. Nur bei dem Mann, der geheilt wurde bei Bethesda, ja, endet das in Verrat. Und Kapitel 5 endet das darin, dass die Leute nicht glauben. Also sehen wir, dass in den Geschichten davor er etwas gezeigt hat. Ja, wir sehen ein Muster durch Dinge, die er ausgelassen hat und die er nennt. Und hier sind es Leute, die nicht geglaubt haben. Und die Gnade Gottes gießt sich über diese Leute aus in einem großen Maß. Also, wenn wir den roten Faden durch diese Geschichte nehmen, die Lektion, die Jesus hier veranschaulicht. Ja. Also es ist eine Veranschaulichung, dadurch, dass Jesus diese 12, dass Jesus diese 5000 hier speist, ist als allererstes eine Veranschaulichung der allgemeinen Gnade Gottes, die sich ausgießt über alle Menschen und alle profitieren von dieser allgemeinen Gnade Gottes, nicht von der rettenden Erfahrenden, also wo der Mensch die Rettung erfährt, sondern die allgemeine Gnade Gottes gießt sich aus und dann jeder erfährt es. Zweitens, es ist auch parallel ein Bild auf die Gleichheit des Vaters, damit wir und der Zuhörer versteht, wer Jesus ist. Im Kapitel 5 hat Jesus es deutlich gemacht, durch das, dass er gelehrt hat, ich bin gleich wie der Vater. Ihr werdet euch erinnern, wir haben es betrachtet, mein Wirkungsfeld ist gleich mit dem Vater. Ja? Ich habe die gleiche Kraft bei meinem Wirkungsfeld. Das war im Kapitel 5. Meine Worte haben die gleiche Kraft wie die Worte meines Vaters. Und ich werde von meinem Vater bestätigt, genau gleich wie ich das sage. Und hier im Kapitel 5 sagt er, guckt mal, ich kreiere Speise gleich wie mein Vater. Ich bin Gott. Das ist die Botschaft für Philippus und Andreas, für den Bringer, damit du weißt, Jesus ist Gott. Er kann kreieren, er kann schaffen aus nichts. Wisst ihr, dass die Leute hier eigentlich himmlisches Brot gegessen haben? Denn keins von diesen Broten, das sie gekriegt haben, ist irgendwo gewachsen. Ja? Die Fische, die verteilt wurden, die sind nie geschwommen. Die waren nie im Wasser, die haben kein Wasser gesehen. Es waren nur 2 Fische und es waren 20.000 Leute. Die Fische, die da verteilt wurden, es war alles himmlische Fische. Es waren himmlische Brote. Ja? Und Gott macht hier deutlich, hier ist mein Sohn. Und Jesus zeigt auf, der Vater, der kreiert und der geschaffen hat, der Mana gemacht hat und ich, wir sind gleich. Und liebe Jünger, lieber Philippus und Andreas, ihr in eurem Charakter als Versorger müsst das wissen. Und die dritte Botschaft ist sehr persönlich. Ist es nicht interessant, dass Johannes erwähnt, 12 Körbe sind übrig geblieben? Warum 12? Warum nicht 20 oder 100? Kann man noch wissen? Danke. Also, warum nicht? Es wurden ja 5.000 oder 20.000 Leute gefüttert. Da muss doch eine Menge sein. Wisst ihr, es gab 12 Apostel. Und ein jeder stand danach mit seinem Korb. Und die Botschaft war klar. Du als Versorger, du musst wissen, du kümmerst dich um andere, du bringst Menschen zu Jesus. Gott lässt auch was für dich. Du musst Gott kennen. Gott sorgt sich um dich. Auch wenn du vielleicht durch Dürrezeiten gehen wirst und Not leiden wirst, aber du, als du den Charakter hast des Bringers, und deswegen nochmal an die Männer, wir haben von Gott den Auftrag, als Versorger, als Bringer zu sein. Für unsere Familie, ja, für da, wo Gott dich hinstellt in der Verantwortung. Deswegen im übertragenen Sinne, diese Botschaft an die Bringer ist ganz besonders die Botschaft an uns Männer. Weißt du, Jesus fragt den Philippus und er stellt ihn auf die Probe. Wir merken, das Ganze ist nicht einfach nur eine Geschichte. Hier werden Leute auf die Probe gestellt und er kommt zu ihm und sagt, okay, wie wirst du all diese Leute speisen? Und wisst ihr, was die Antwort sein müsste von Philippus? Worauf wir sehen, wie die Antwort eigentlich verläuft im weiteren Text. Also die Antwort, die wirklich gegeben werden müsste von Philippus, ist schon aus Kapitel 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Also hier müsste Philippus verbinden und aus dem, wie Jesus ihm das gleich erklärt, müsste Philippus verstehen aus Vers 26, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Dass Jesus einen Hinweis macht, also das Brot, das ich gebe, das sättigt wirklich. Hört weiter, Vers 27, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Jesus spricht von weit mehr als dem Brot, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott der Vater bestätigt. Vers 32. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist nicht das Leibbrot, sondern eine Person, unterstreicht es, ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Vers 35, Jesus spricht zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nicht dürsten. Die Antwort des Philippus auf die Frage, wo kriegen wir Brot, müsste eigentlich das sein, der Verweis und der Glaube, Herr, du bist das Brot des Lebens. Wenn wir dich haben, ist genug. Der Mensch braucht nichts mehr. Wenn wir dich haben, das ist ausreichend. Du wirst eine Lösung finden. Das ist, was Jesus bei Philippus herauslocken möchte. Das Vertrauen auf ihn, weil das ist, was er ihm aufzeigt. Durch 26, also dass er ihm zeigt, wer dieses Brot gegessen hat, der wird wirklich satt werden. Der wird gesättigt werden. Dieses Brot in Vers 27, das bleibt. Dieses Brot in Vers 32 ist das, was Gott gibt. Es ist eine Person. Und dieses Brot ist niemand anders als Jesus selber. Also, ein jeder Versorger darf wissen, wenn er vor Gott auf die Probe gestellt wird, ja, woher kann ich speisen, woher kann ich weitergeben, dann darfst du wissen, die Antwort liegt in Christus Jesus allein. Er ist der Versorger. Er wird sorgen und er wird auch für dich sorgen, denn jeder von ihnen hat einen eigenen Korb gekriegt mit Brot. Wir wissen nicht, wie groß es war, aber mit Sicherheit genug, um sich satt zu essen. Und das ist die Botschaft, die Lektion, die Jesus mit dieser Speisung den Jüngern gibt. Es ist nicht einfach nur ein Wunder, das wir betrachten, oh, Jesus hat viele, viele Leute gespeist. Ja? Sondern Jesus hat hier eine Lektion für Philippus und Andreas veranschaulicht, damit sie das verstehen. Lasst uns beten.